Wohlstand für alle.
Speakeasy Bar. Wir diskutieren eure Fragen. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. Wir treffen uns hier wieder in der Speakeasy Bar, haben vieles zu besprechen. Hast du vielleicht auch noch große Voraussagen für das Jahr 2025? Wo wird der Bitcoin am Ende stehen? Das sind ja die Fragen, die sich jetzt in vielen Ökonomie-Podcasts gestellt werden. Möchtest du da auch noch eine Prognose abgeben? Ich hoffe nicht.
Nee, ich habe keine Prognose für den Bitcoin. Ich kann nur sagen, wo ich stehen werde 25, denn ich werde ein Viertel des Jahres, vorausgesetzt man lässt mich einreisen, in den USA verbringen.
Ach du je. Ja. Aber der Podcast geht natürlich weiter, sagen wir gleich.
Ja, der geht weiter, natürlich. Der geht natürlich ganz normal weiter, aber da werde ich dann aus privaten Gründen ein Viertel des Jahres beinahe in New York verbringen und hoffe, dass mich die Kakerlaken nicht vertilgen.
Private Gründe, weil du die Regierungsgeschäfte dann von Donald Trump und Elon Musk ein bisschen unterstützen möchtest, oder was
genau,
hast du vor?
Genau, da werde ich es supporten. Nee, ich bin einfach als Anhängsel mit, weil meine Freundin dort 3 Monate Auslandsstation hat und da werde ich dann einfach mitkommen, weil ich noch nie dort war. Ich bin gespannt, ob man mich einreisen lässt oder ob ich auf einer No-Fly-List bin, die Daumen sind gedrückt.
Ja, wir werden sehen. Vielleicht hat Elon Musk schon rausgefunden, was du alles Böses über ihn sagst und twitterst. Und dann ist ganz schnell Schluss im Land der Freiheit für dich. Ich hoffe, dass wir trotzdem dann ohne Unterbrechung diesen Podcast machen können, dass wir da nicht irgendwie durch Sicherheitsbehörden gehindert werden. Jedenfalls bin ich gespannt, was du dann so alles zu erzählen hast. Du bist ja dann mittendrin in New York. Du wirst da erleben, wie diese sehr bunte Gesellschaft darauf reagiert, wie Trump regiert. Vielleicht kriegt man es aber auch da gar nicht so mit. Das könnte natürlich auch sein.
Ja, darauf bin ich auch gespannt. Darauf bin ich auch gespannt. Und ich frage mich natürlich, Wolfgang, hast du Prognosen für dieses Jahr?
Naja, also ich soll ja mal optimistisch sein und dann wird es schon sehr schwer, etwas zu prognostizieren. Also ich sehe tatsächlich natürlich diese wirtschaftlichen Probleme, dass sie auch nicht weniger werden. Ich habe große Sorge davor, dass wir jetzt in so eine nächste Regierungskrise reinstittern, dass man also jetzt wieder irgendeine unmögliche Koalition zusammenbringen muss, was dann auch wieder nur eine Weile hält und dann nicht richtig funktioniert. Das sehe ich als ein großes Problem. Diese geopolitischen Spannungen und Verschiebungen nehmen ja weiter zu. Auch da ist eigentlich wenig Gutes zu sehen. Ich sehe auch, dass so ein zivilgesellschaftlicher Protest eigentlich auch nicht stattfindet. Also wir sehen ja diesen allgemeinen Rechtsruck und der wird ja gar nicht als solcher mehr erkannt. Das ist ja auch interessant. Insofern, ja, positiv gestimmt bin ich eigentlich da nicht. Ich bin aber auch niemand, der jetzt großes Technisches erwartet. Also es gibt ja sehr viele, die jetzt sogar so weit gehen, zu sagen, dass 2025 schon mit AGI, also mit Artificial General Intelligence zu rechnen ist. Ich glaube, dass diese Prämisse grundsätzlich nicht stimmt. Aber da sehe ich jetzt auch nicht das wahnsinnige Fortkommen oder was viele glauben, dass das Jahr der Robotik wird, dass wir dort jetzt wirklich mit Meilenstiefeln voran angehen. Ich sehe das auch nicht so, sondern glaube, dass es da schon auch einige Fortschritte geben wird und man wird sehen, ob das auch vielleicht unser alltägliches Leben in irgendeiner Weise erleichtert. Ich sehe aber jetzt nicht, dass wir sehr bald alle Roboter zu Hause haben, die sich um alles kümmern, die Betten machen und was weiß ich.
Schön
wär's. Da sehe ich auch nicht diese Perspektive und ja, das ist schon irgendwie eine eigenartige Situation, vor der man da steht, wenn man in dieses Jahr hineinblickt, schon sieht, was jetzt gerade sich alles verschiebt. Diese immense Einmischung von Elon Musk in Wahlkämpfe, anderer Länder, in einer Weise, wie sie noch nicht da gewesen ist. Und das ist ja schon auch sehr demaskierend. Ne? Wir haben ja immer schon gewarnt vor der Macht der Milliardäre. Und wenn es hier so ganz transparent ist, dann ist es natürlich auch unheimlich deshalb, weil wir sehen, wie auch da eine große Normalisierung stattfindet. Also sprich, Springer bewegt sich ja natürlich auf Elon Musk zu, dass da jetzt einige so halbwegs Aufrechte von der Welt sich dagegen geäußert haben, dass Elon Musk diesen Beitrag zur AfD veröffentlichen durfte. Okay, aber wenn wir sehen, wo die Spitze da eigentlich intendiert, dann ist das doch sehr besorgniserregend und diese Nähe zu autoritären und libertären, die bei Matthias Döpfner auszumachen ist, die prägt ja schon auch das Land und das ist gar nicht groß politisiert in Deutschland. Also man regt sich jetzt ein bisschen über Ulf Poschert und sowas auf, aber da wir ja wissen, dass fast alle Parteien inklusive der Grünen die Bild-Zeitung umarmen und herzen und dort ständig auftauchen, werden sie natürlich auch nichts dagegen sagen. Also sie müssten jetzt, wenn sie es ernst meinen, mit Einmischungen, Wahlen, mit Fake News, mit all dem, müssten sie ja dagegen rebellieren und all das findet nicht statt. Insofern sehe ich da doch eher ja mit einem gewissen Pessimismus in die Zukunft.
Ja, ich finde es auch interessant, was für so Randfiguren durch diese Elon Musk-Geschichte auf einmal so ein bisschen mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Also man hat jemanden wie Naomi Seibt, eine der bekanntesten Figuren der neuen Rechten in Deutschland, die ja schon vor Jahren mit zum Beispiel der Ehefrau von Martin Sellner, mit Brittany Sellner da zu sehen war online. Die hatten ja viele Leute gar nicht auf dem Schirm lange Zeit. Ja. Und nun ist auf einmal diese Frau sehr präsent, weil sie die Person ist, die Elon Musk über Deutschland brieft. Was auch völlig verrückt ist, weil sie als radikale Klimaskeptikerin ja, bekannt ist. Also wirklich ganz, ganz, ganz radikal, was ja nun auch nicht unbedingt Musks Kurs ist. Aber Musk ist ja sehr anfällig für verrückte rechte Verschwörungstheorien und deshalb informiert sie nun ihn über die Verhältnisse in Deutschland. Und wird sicherlich auch da ihren Teil dazu beigetragen haben, dass er nun mit Alice Weidel diskutiert an diesem Abend, wo dieses Big Easy Bar hier erscheint, wird dann ja der Livestream sein, des Zusammentreffens dieser beiden intellektuellen Giganten. Da werden ja Alice Weidel und Elon Musk zusammen einen Twitter-Space abhalten. Nun kann man wirklich nur drei Kreuze machen, dass ein Großteil der Deutschen wahrscheinlich von Leuten wie Elon Musk nicht so wahnsinnig viel hält. Die meisten Deutschen sind ja auch keine Donald Trump-Fans. Aber es ist dennoch natürlich vollkommen wahnsinnig, dass einer der wichtigsten Berater der größten Imperialmacht der Welt jetzt einfach sagt, nur die AfD kann Deutschland retten.
Ja. Ja.
Heitere und Zeiten.
Ich glaube, dass da eine Normalisierung noch stattfinden wird, das können wir noch gar nicht fassen. Denn die Sache ist ja, dass die Konservativen, aber auch die Liberalen und Linksliberalen so eng an der transatlantischen Partnerschaft festhalten. Auch jetzt, obwohl Trump gewählt ist, gibt es die ganze Zeit nur Bekundungen dahin, ja, aber wir müssen zusammenarbeiten und so weiter. Jetzt frage ich mich aber immer, von welchem transatlantischen Partner geht man da eigentlich aus? Also hat man ein Amerika im Kopf von 1996 mit Bill Clinton, das es nun jetzt eine Weile schon nicht mehr gibt? Dann war nochmal Joe Biden da, der vermittelte nochmal den Eindruck, es könnte so wie früher sein. Aber jetzt ist ja eigentlich ein Paradigmenwechsel da. Das bedeutet jetzt für mich nicht, dass man sich irgendeiner anderen imperialen Macht andienen soll oder so. Aber indem man weiterhin so tut, als könne man so miteinander partnerschaftlich arbeiten, wie man das zuvor getan hat, normalisiert man natürlich all das, was du jetzt da gerade beschreibst, mit. Und das findet ja auch auf europäischer Ebene schon statt. Also man hat doch Giorgia Meloni vollkommen normalisiert bereits. Also da gibt es doch gar keine Berührungsängste mehr von konservativen, liberalen Politikern mit dieser Frau. Und ich glaube, dass wir diese Tendenz auch erleben werden bei der AfD. Wenn die AfD sich noch ein bisschen löst von jenen, die, sagen wir, so eine völkische Linie vertreten, die, sagen wir, ein besonderes Problem damit haben, sich zum Nationalsozialismus kritisch zu positionieren, ja. Wenn das mal sich da ablöst, wenn die nicht mehr so wichtig sind, also wenn so eine Weidel da ist, ja, die da gar nicht so ein Höckesprech an den Tag legt in Bezug auf Vergangenheit, NS-Vergangenheit und all das. Dann glaube ich, ist auch die ohne weiteres einzugemeinden in ein Springer-Universum oder so. Ich sehe da gar nicht mehr das große Problem. Man ist da noch gerade ein bisschen vorsichtig. Ja, man kann nicht zum einen mit Holocaust-Überlebenden auftreten und dann auch schon mit Alice Weidel Arm in Arm woher schreiten. Aber warte mal noch 2-3 Jahre ab, und wenn es dann noch die ein oder andere Abspaltung bei der AfD gibt, dann wird diese Normalisierung stattgefunden haben. Und das ist wirklich erschreckend.
Und interessant ist dann ja noch, ob es so etwas wie einen deutschen Libertarismus geben wird. Also wir haben ja schon jetzt bei der FDP die Tendenz, die versuchen gerade, Rudi Bachmann schrieb auf Twitter, das Bro-Vote zu bekommen. Ja, also die sagen, sie hieven sich über die 5%-Hürde, indem sie für Bitcoin als Reservewährung beispielsweise werben in ihrem Wahlprogramm. So, und jetzt ist es ja zum Beispiel so, dass die eben erwähnte Naomi Seibt, die ist ja auch eine Libertäre. Das heißt, die ist zwar weit rechts in ihren politischen Ansichten, was jetzt Gesellschaftspolitik und so weiter angeht. Die will natürlich Migranten, ganz besonders islamische, muslimische Migranten, möchte sie raushalten aus Deutschland. Aber sie will ansonsten einen schwachen Staat in allen ökonomischen Fragen und ist da extrem radikal. Ja, also großer Hayek-Fan war sie schon vor Jahren, aber selbst das ist eigentlich für sie noch viel zu lasch. Und wir dürfen gespannt sein, ob das auch Einzug erhalten wird in den deutschen Diskurs über diese Schiene, dass man also so eine radikale, libertäre Staatsverachtung hat.
Ja. 11%, ich habe gerade nachgeschaut, der Bevölkerung in Deutschland sind in Kryptowährungen investiert. Das sind natürlich überwiegend Männer.
Ja.
Die will die FDP bekommen. Jetzt wird sie nicht alle 11% bekommen, aber diese Strategie, so stark auf den Bitcoin zu setzen, scheint mir nicht dumm zu sein, weil man da tatsächlich ein Lager für sich gewinnen kann. Und da geht es ja nur um 1-2%, die die FDP braucht, um diese Hürde zu nehmen.
Ja, aber bislang ist sie, und wir hoffen, es bleibt so, in allen Umfragen derzeit bei unter 5%. Ja, die Daumen sind gedrückt, dass es noch 1,5 Monate lang so weitergeht und dass wir da erstmal Ruhe haben. Bevor wir zu den politischen Fragen übergehen, Wolfgang, würde ich dich nochmal was ganz Banales fragen. Vielleicht ist es auch gar nicht banal, vielleicht ist es den Herzensanliegen. Und zwar Jonas fragt, in einem anderen Podcast hast du erwähnt, dass du jetzt ins Fitnessstudio gehst. Frage an Wolfgang, wie viel drückst du?
Ja, das sind doch die wichtigen Fragen hier. Also nachher geht's da um Trump-Wahl und um irgendwelche erneuerbaren Energien. Aber hier, das sind doch die Fragen, die handfesten Fragen. Also, tatsächlich habe ich im 29er-Podcast erzählt, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Und das stimmt auch, 2-3 Mal die Woche. Und ich mache das seit Sommer. Das ist doch ganz allerhand, oder?
Das ist sehr ordentlich. Ja, ja, das ist stark, Wolfgang. Aber wie viel drückst du denn jetzt?
Ja, also dazu muss ich sagen, dass ich ja nicht auf viel Gewicht gehe. Aus Gründen. Ich habe ja schöne Anzüge und will sie auch weiterhin tragen. Ja, man kann ja sehr schnell sich da einen sehr muskulösen Brustkorb antrainieren. Das ist ja gar nicht so schwer. Aber ich finde, das funktioniert dann nicht, wenn man Anzüge trägt. Da bin ich also kein Fan von. Bei mir ist es eher, dass ich mit kleineren Gewichten mehr Wiederholung mache. Ich drücke sowieso nicht bin auf der Drückbank, sondern an solchen Geräten. Ich weiß da jetzt auch nicht alle Zahlen. Ich weiß, dass ich bei diesem Latissimus ziehen, das ist ja für die Oberarme, ne, wo man sowas runterzieht, das mache ich durchaus mit 70 Kilo. Das ist ja, glaube ich, ganz gut. Und dann mache ich da das 20 Mal und wiederhole es 4 Mal. Und ich mache eigentlich alles so 20 Mal und wiederhole es 4 Mal, diese verschiedenen Geräte. Aber mache das oft auch nur mit 35 oder mit 45 Kilo Sachen, damit das jetzt nicht irgendwann so, dass man so sehr auseinander geht, weil ich finde, dass es ja eigentlich darum gehen soll, dass ich da so ein bisschen mehr Definition beim Körper habe, aber dass ich das jetzt nicht aufplustern will.
Ja, wir können beruhigt sein. Wolfgang wird nicht zum Hulk. Er wird nicht aus den Anzügen platzen auf der Bühne. Das wäre aber auch toll. Also wenn du einfach mal zum Grünmännchen wirst.
Ja, aber es macht, ich will nicht sagen Spaß, aber es ist doch so für den Kopf etwas befreiend, auch wenn ich dann während ich, das ist glaube ich ganz wichtig, dass man so eine Routine reinbekommt, dass ich währenddessen Podcast höre. Also ich würde empfehlen, jetzt sind wir ja im neuen Jahr, manche haben Vorsätze gefasst, es hilft, wenn man im Fitnessstudio Podcast hört und am besten sucht man sich immer ein oder zwei Podcasts auf, die man immer hören will. Und dann muss man auch sich sagen, oh, der neue Podcast, die neue Folge ist da, ich muss jetzt trainieren. Bei uns muss man zum Beispiel für die reguläre Folge, da würde ich sagen, da muss man eher schon zwei Folgen hintereinander hören. Mhm. Sonst ist das ja kein Training, wenn man nur 35 Minuten oder so trainiert
hat. Wir produzieren nicht genug, damit Leute dazu ordentlich pumpen gehen können, das stimmt.
Na doch, ich glaube also, wenn man, das ist eigentlich doch ein schönes Plädoyer, jetzt ein Abo abzuschließen bei Steady Apple oder Patreon. Und zwar, wenn man unsere Zusatzinhalte bucht, dann hat man ja Wohlstand für alle Literatur und die Speakeasy Bar und hat die regulären Folgen. Da würde ich sagen, wenn man diese Zeit, die man damit verbringt, zugleich noch im Fitnessstudio verbringen würde, dann reicht das schon, oder?
Dann ist das auf jeden Fall... ist das auf jeden Fall ganz gut für eine gewisse körperliche Grundtauglichkeit. Und das ist ja auch der Grund, warum ich ins Fitnessstudio gehe. Auch nicht, um aus den Anzügen zu platzen, sondern damit man einfach nicht von dem ganzen Rumsitzen und Lesen irgendwann Rückenschmerzen bekommt.
Und wie viel drückst du?
Ich drücke auch gar nicht auf der Hantelbank. Also ich muss da auch leider den Jonas enttäuschen.
Ich muss auch sagen, das ist ja dieser Freihandelbereich. Hm. Und da fühle ich mich noch nicht so sicher, wenn ich da so hingehe. Ja, da habe ich noch nicht diese Souveränität. Ich habe immer den Eindruck, die dort Anwesenden merken, dass ich eigentlich nicht hier hingehöre. Aber vielleicht ändert sich das. Ich werde berichten.
Da muss man über den Schatten natürlich springen. Das schert dann ja auch schnell keinen mehr. Jetzt direkt eine politische Frage hinterher an dich, Wolfgang. Damit du hier nicht aus der Übung kommst. Patrick fragt, es gibt derzeit viele Begründungen, warum Trump die US-Wahl gewonnen hat. Ein Aspekt wird dabei aber kaum berücksichtigt. Könnte es sein, dass das Patriarchat bei vielen Amerikanern so verankert ist, dass Kamala Harris einfach deshalb nicht gewählt wurde, weil sie eine Frau ist? Es wäre zwar ein absolut trauriges Eingeständnis, aber schließlich hat Trump ja auch bei der Wahl 2016 gegen eine Frau gewonnen, jedoch 2020 gegen einen Mann verloren.
Mhm. Da ist durchaus etwas dran. Man kann ja strategisch drauf blicken und man kann so auf eine Wahl blicken, dass man sagt, was wünsche ich mir oder was wäre eigentlich gut? Und gut wäre, dass natürlich das Geschlecht keine Rolle spielt bei einer Wahlentscheidung. De facto ist es aber so, dass Amerikaner sich doch schwer tun, damit eine Frau zu wählen. Jetzt werden manche sicherlich sagen, ja, aber vielleicht diese Frau nicht und eine andere auch. Das ist möglich, das wissen wir nicht. Ja, das ist also sicherlich etwas, worüber man nachdenken kann. Und wenn man jetzt tatsächlich Erkenntnisse hätte darüber, ganz klare, die sagen, die Mehrheit der Amerikaner ist momentan nicht willens, eine Frau zu wählen, kann man es natürlich nicht herbeiführen einfach, sondern dann müsste man versuchen, strategisch vorzugehen, also doch einen Mann aufzustellen, aber dann alle anderen Ämter stärker mit Frauen zu besetzen oder so, um da doch auch eine Gleichberechtigung herzustellen. Allerdings ist mir diese Erklärung dann doch wieder zu leicht, weil ich jetzt ja gerade sehe, welche Frauen enorm beliebt sind. Die schon angesprochene Giorgia Meloni hat, glaube ich, nirgends ein Problem damit, eine Frau zu sein. Jetzt kann ich sagen, ja, sie hat das Patriarchat auch stark internalisiert. Sie tritt für ein konservatives Familienbild, also auch für patriarchale Strukturen und so etwas ein. Sie selbst verkörpert es aber natürlich als Alleinerziehende, die jetzt Karrierefrau ist, wie man so sagen könnte, überhaupt nicht. Denken wir an Alice Weidel, deren Lebensentwurf ja sich ganz deutlich unterscheidet von einem patriarchalen Lebensentwurf. Und doch ist sie dann zugleich aber auch eine, die solche patriarchalen Strukturen dann fortsetzen wird, mit einem weiblichen Gesicht wiederum. Wie ist das zu deuten? Und dann gibt es aber auch Leute, wo man sagen kann, die sind zum Beispiel bei männlichen Wählern auch sehr beliebt oder vielleicht sogar beliebter als bei weiblichen, bei der weiblichen Wählerschaft. Und da fragen wir uns dann, naja, was ist denn das eigentlich? Also Sarah Wagenknecht zum Beispiel, ja. Wir haben das auch in Dokus schon gesehen, wenn Sarah Wagenknecht auftritt, wie viele auch junge Männer dort stehen und ihr zujubeln. Also da ist dann die Frage, stimmt das so, dass es eine patriarchale Ordnung gibt, die dafür sorgt, dass Frauen nicht solche Spitzenpositionen erreichen oder dann nicht gewählt werden? Oder gibt es patriarchale Strukturen? Und es gibt noch mal so etwas anderes wie eine Herrschaft. Und das ist eine Sache, die kann man nachlesen bei Simone de Beauvoir in Le Deuxième Sexe, also das andere Geschlecht. Da schreibt sie auch darüber, naja, in der Geschichte hat es schon immer Herrscherinnen auch gegeben, zum Beispiel Katharina die Große. Und sie erklärt dann, dass das sich aber doch nochmal unterscheidet von einer patriarchalen Ansicht über Frauen, dass man diesen Herrscherinnen einen anderen Status zugesteht, wenn sie denn dieses Herrschercharisma verkörpern. Und da könnte man vielleicht sagen, dass das das Problem von Kamala Harris war, dass sie eben nicht diese Ausstrahlung hatte, wie die zum Beispiel eine Sarah Wagenknecht auf viele Männer hat.
Das war nur der Teaser. In der mehr als anderthalbstündigen Speak Easy Bar sprechen wir des Weiteren darüber, ob und wie sich Linke zu Terroranschlägen verhalten sollten, welche Filme wir bereits verstorbenen Persönlichkeiten gerne einmal zeigen würden und wie wir uns zu Projekten wie Rojava verhalten. Wer das und vieles mehr hören möchte, der kann uns bei Patreon, Steady und Apple Podcasts unterstützen. Vielen Dank dafür.